Greenologen-Pet-Panel. Green Up Your Footprint. Marken, Menschen und Märkte grüner machen.
Klaus, du hast sowieso keine Chance mit deiner Bauernmarke da, weil die Eukanubas, die Eukanubas, die Rolkanins, die Mars dieser Welt haben viel, viel mehr Geld und die bomben einfach Werbung raus, machen Fernsehwerbung und alle kaufen dann deren Produkte, die sind überall verfügbar und damit bist du tot. Und ich habe das nicht geglaubt und ich glaube es auch heute noch nicht. Also ich glaube es einfach nicht. Die Welt funktioniert so nicht. Also natürlich, klar, es gibt große Beispiele, egal ob in welchem Industriebereich, die ganz klar sagen, mit viel Geld werden Sachen reingedrückt. Aber im Ernährungsbereich ist dem nicht so. Der Ernährungsbereich ist nämlich sensibel. Wenn das Tier nachher leidet oder ein Problem hat, dann gibt es Alternativen. Und da müssen wir sein. Und das ist dann nicht mit Geld heilbar.
Ja, herzlich willkommen heute wieder bei den Grenologen. Ich bin der Joe, der Kynologe, und ich habe natürlich wieder meinen anderen Grenologen dabei, den Klaus. Hallo Klaus.
Moin, moin, Richtung Norden. Ist es bei dir auch so warm?
Ja, es ist schwül, es ist unangenehm. Also es ist wie so ein Aufguss draußen. Also nicht so schön, für unsere Tiere auch nicht. Die sitzen hier und hecheln sich einen weg, also die finden das auch nicht so toll.
30 Grad und mehr, ja.
Heute haben wir ein Thema, Wahrheit oder Pflicht. Erinnert mich so an ein Spiel. Wahrheit oder Pflicht, das Spiel in der Pet-Industrie wird oft mit ungleichen Waffen und Spielregeln gespielt. Startups und kleine Marken sind manchmal freizügiger in manchen Aussagen, haben aber nicht die Reichweite und große Marken wirken langsam und konservativ. Alles Vorurteile oder sind die Global Player am Ende doch wieder die Gewinner? Wenn wir über Tiernahrung sprechen, sprechen wir oft über Inhaltsstoffe, Analysen, Deklarationen. Aber hinter all dem stehen Menschen, Unternehmer, Gründer und auch Konzerne, klar. Menschen, die Entscheidungen treffen über das, was wir am Ende unseren Hunden und Katzen in den Napf legen. Heute will ich aber einen Schritt zurückgehen. Weg von den ganzen Tabellen und Formeln und dem ganzen Kladderadatsch, weg von den Diskussionen über Rohasche und Protein. Ich möchte den Menschen dahinter verstehen. Was treibt jemanden an, gegen die Großen anzutreten, gegen die Global Player? Wie fühlt es sich an, wenn man in einer Branche spielt, deren Regeln man sich nicht selbst ausgesucht hat? Wahrheit oder Pflicht? Für mich heute ein Gespräch über Mut, über Verantwortung und die Frage, wer am Ende wirklich gewinnt. Klaus, nimm mich mal mit an den Anfang. Nicht den Tag, an dem du gegründet hast, sondern den Tag, an dem du innerlich wusstest, ich will es anders machen. Was war das für ein Moment?
Puh. Verdammt gute Frage. Also sowas reift ja in einem, also das kennst du bestimmt, also ist ja nicht selten so, dass wie bei Luther, dem er nachgesagt wird, da in einem Moment der Blitz kam und oder auch Paulus, ja, gibt ja genug Beispiele, sondern ich glaube, das ist eher so ein Reifeprozess. Und ich kam, und das will ich kurz erklären, ich glaube, dann wird es auch einfacher für die Hörerinnen zu verstehen. Ich kam aus einer Welt in den 90ern, in denen, keine Angst, das geht nicht zu lang, in der die Schulernährung, also das, was man in der Universität lernt, quasi das Maß aller Dinge war. Und ich hatte da relativ wenig Berührungspunkte mit alternativen Lösungen oder sowas, sondern bin da direkt auch reingeworfen worden damals war es Nutztierernährung, aber in die Ernährung von Nutztieren. Und bin dann übergangslos in den Pet-Bereich reingestolpert, aber weniger aus der ernährerischen Brille heraus, sondern eher aus Marken- und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und daraus ergab sich dann, dass ich die ersten 10 Jahre eigentlich nur damit beschäftigt war, überhaupt eine Marke am Markt zu etablieren. Ehrlicherweise hatte ich auch keinen Einfluss oder fast keinen Einfluss auf das, was ich verkauft habe. Das klingt ein bisschen komisch, aber als Geschäftsführer, aber du hast halt einfach Produkte und die musst du verkaufen. Fertig. Und irgendwann, und das ist dir wahrscheinlich auch so gegangen, stutzt du etwas. Je länger du das machst, desto mehr siehst du, wie Endkundinnen strugglen, Probleme haben und desto mehr liest man und macht und tut. Und dann kam der erste große Schnitt bei mir, das war 2012. Wo ich für mich entschieden habe, ich bin sicher, wir werden auf Dauer nicht über unsere Verhältnisse leben können als Menschheit und die Ressourcenverschwendung muss Einhalt geboten werden. Das war der erste große Schnitt für mich. Danach habe ich dann vegetarisches Hundefutter gebracht, weil ich auch gesagt habe, dass eben die vielen Allergien, die damals auch schon opportun oder ersichtlich waren, damit in Teilen zumindest gelindert werden können. Und dann später kam, wenige Jahre später kamen die Insekten auch aus dem Hintergrund der hypoallergenen Nahrung und der alternativen Proteine, um auch von diesem Fleischdogma wegzukommen. Und dann habe ich gemerkt, und jetzt komme ich langsam zum Pudelskern und zu deiner Antwort, und dann habe ich gemerkt, Ende der 10er Jahre, dass das nicht nur eine Sache von den Proteinen ist. Dass das nicht nur eine Sache ist, ob ich Kohlenhydrate jetzt weglasse oder ob ich Kartoffeln nehme, anstatt den viel gescholteten Weizen oder so. Sondern dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich um das Dahinterliegende geht. Und dann kam raus, und das war die für mich die entscheidende Größe, und deine Ursprungsfrage war ja gegen die Großen, warum ist eigentlich die Pet-Industrie so, wie sie ist? Und das ist eindeutig wirtschaftlich getriebene Interessen. Das ist because we can. Es ist ja niemand morgens aufgestanden und hat gesagt, ich erfinde jetzt das Trockenfutter aus dem Extruder, sondern de facto hatten wir die Extruder-Technik und dann wurde die monetarisiert. Und das war die erfolgreichste Monetarisierung, die man sich vorstellen kann. Und jetzt kommt etwas, was bei mir sehr menschlich tief drin ist. Je größer Dinge werden, desto skeptischer werde ich. Warum werden die so groß? Wer hat Interesse daran? Wer verdient daran? Und so weiter. Und so habe ich schon vor 30 Jahren gegen die Autoindustrie in Teilen beraten, gehandelt, was auch immer, fossile Energiequellen in Frage gestellt. Und dann habe ich auch wirklich die extrudierten Trockenfutter in Frage gestellt. Und danach erst, als ich gegangen bin und quasi wusste, dass ich etwas anderes machen wollte, danach habe ich mich intensiv mit Dosen beschäftigt und bin dort zum selben Schluss gekommen. Die Dosenindustrie ist einfach eine extrem monetarisierte, auf Effizienz getrimmte Industrie, die fossilen Energiequellen abhängig ist und de facto sich selber nährt, ja. Indem auch, und wenn es halt nur Dosen gibt, dann hat die Endkundin auch nicht die Qual der Wahl, sondern dann muss die einfach kaufen, was es gibt. Und aus beiden, und beide Ernährungsphilosophien sind nicht daraus geboren, das Beste für das Tier zu machen, sondern eindeutig, dass sie im Endeffekt eine Industrie und eine Geldmaschinerie vorantreiben. Und das beides hat mich dazu gebracht, und da bin ich jetzt dann David, ja. Mhm. David, einer meiner Vorbilder. Ich habe viele Vorbilder.
Gegen Goliath.
Genau, gegen Goliath. Und Goliath ist viel, viel größer gewesen und hat unendliche Kräfte. Und alle sind auch der festen Annahme gewesen, dass David gar keine Chance hat. Ich will mich jetzt nicht mit David vergleichen, aber im Namen des Herrn, glaube ich, kann man schon besser arbeiten. Mhm. Und de facto ist es so, dass ich überzeugt bin davon, dass unsere Lösung besser ist als die anderen beiden. Und dass dann eben die Frage ist, wie bringen wir das nach draußen? Und das war meine, in kurzen Worten, nicht Geschichte, das ist noch zu wenig, aber die verschiedenen Überlegungen, die am Ende dazu geführt haben, Fairfresh zu gründen.
Gab es Menschen, Stimmen, vielleicht sogar Zweifel in deinem Umfeld, die gesagt haben, lass es, gegen die Großen kommst du nicht an?
Also Zweifel gibt es dauernd, also mal abgesehen davon, dass ich mein größter Zweifler bin, also nicht, weil ich jetzt jeden Tag in Zweifel versinke, aber ich weiß genau, dass die Großen unglaublich stark sind. Die haben unglaubliche Power. unendlich viele Ressourcen, Geld, Menschen, dann Maschinen, einfach wirtschaftliche Macht, ja, politische Einflussnahme, Lobbyarbeit. Das geht ja vieldimensional auch in den Tierarzneimittelbereich rein und in den Bereich der, also Pharmazie im Allgemeinen, Supplemente. Also das sind ja enorme Vernetzungen. Und ja, natürlich, ich habe ganz, ganz großen Respekt davor. Aber das heißt nicht, dass ich Angst habe. Und ja, es gab Menschen, die mich auch eindeutig davon abgehalten haben. Unter anderem auch natürlich ganz gutmeinende und auch sehr wichtige Menschen, weil sie wissen, dass ich mich gerne und oft überfordere und dass das Ganze natürlich wahnsinnig kräftezehrend ist und am Ende natürlich auch ich Unterstützer brauche, ist klar, und alleine schaffe ich sowieso gar nicht, deswegen ich bin ja Gott froh, dass wir in einem Team arbeiten, aber in so einer kleinen Firma wie wir sind, muss jeder immer jeden Tag 100% geben, da gibt es keinen ich kann jetzt nicht oder will jetzt nicht mehr.
Was fühlst du, wenn du weißt eigentlich, dass die Spielregeln ja eigentlich schon gemacht sind, und zwar für die, die schon eigentlich lange am Tisch sitzen? Gibt es in dem Moment oder gab es Momente bis heute, wo du dachtest, das schaffe ich nicht gegen die Großen?
Also ich habe ein bisschen eine Heritage und die sagt mir, dass 2005 folgende so mir permanent erzählt worden ist. Permanent. Klaus, du hast sowieso keine Chance mit deiner Bauernmarke da, weil die Eukanubas, die Eukanubas, die Rolkanins, die Mars dieser Welt haben viel, viel mehr Geld und die bomben einfach Werbung raus, machen Fernsehwerbung und alle kaufen dann deren Produkte, die sind überall verfügbar und damit bist du tot. Und ich habe das nicht geglaubt und ich glaube es auch heute noch nicht. Also ich glaube es einfach nicht. Die Welt funktioniert so nicht. Also natürlich, klar, es gibt große Beispiele, egal ob in welchem Industriebereich, die ganz klar sagen, mit viel Geld werden Sachen reingedrückt. Aber im Ernährungsbereich ist dem nicht so. Der Ernährungsbereich ist nämlich sensibel. Wenn das Tier nachher leidet oder ein Problem hat, dann gibt es Alternativen und da müssen wir sein. Und das ist dann nicht mit Geld heilbar. Also ja, klar, man kann dann mit Medikamenten versuchen, das zu übertünchen oder so. Aber wenn es eine ernährungsbedingte Erkrankung ist und man kann sie durch Ernährung ändern, da greift dann mein, nicht Optimismus, sondern mein festes Wissen, dass die bessere Lösung gewinnen mag. Natürlich wohl wissend, dass ich am Ende denselben Gesetzen unterliege, dem Kapitalismus. Ich muss verfügbar sein und preislich attraktiv sein. Und das beides ist die Maßgabe unseres Startups.
Hast du denn schon mal erlebt, dass ja Wahrheit und Pflicht, da reden wir ja heute drüber, gar nicht so leicht zu unterscheiden sind, dass, sag mal, das Marketing sich manchmal so anfühlt, so hört sich immer ganz toll an, ne? Aber so wie so ein Tanz auf der Linie zwischen Aufklärung und Verkaufsversprechen, so ein bisschen in die Richtung hast du ja gerade schon geantwortet.
Ja, ja. Also das Kernproblem ist, dass wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie leben. Und der Kapitalismus an sich ist gar nicht mehr unbedingt nur mit Geld, also natürlich klar die Börse oder Bitcoin oder so, da regiert die Welt, da regiert das Geld, ja. Aber jetzt in dem 1:1 mit den Endkundinnen, da gibt's dann schon auch noch Glaube, Liebe, Hoffnung und da gibt's auch Versprechen von Marken und so weiter, die halt Regionalität ist ein häufiges Thema, oder auch vegan, also ohne Tierleid. Das sind interessante und auch spannende Themen, die aber jetzt auch ziemlich klar die letzten 12 Monate sowieso aufgezeigt haben, da gibt's dann Grenzen. Also das ist Nischenthema. Was wir ja und ich haben will, ist eine massentaugliche, also Massen klingt so negativ, eine marktaugliche Lösung, die sich quasi jeder leisten kann und auch die für jeden sinnvoll ist. Und das ist ja der Anspruch. Und deswegen bin ich sicher, dass sich die besseren Ideen durchsetzen, das ist leider nicht so, sondern dass wir in der aufmerksamen Ökonomie jetzt den Punkt erreicht haben, wo wir im 1:1, und der eine oder andere sieht es vielleicht auch ich bin jetzt mehr visuell, nicht nur im Podcast, sondern versuchen das auch durch Videos und Erklärvideos und so weiter, viel näher an die Endkundin zu rutschen und dann auch deren Sprache sprechend sie besser überzeugen zu können. Nicht überreden, sondern überzeugen.
Überzeugen hat ja auch viel mit Verantwortung zu tun. Du musst dir im Grunde genommen erklären, dass das, was du jetzt machst, besser ist als das, was du vorher gemacht hast, jahrelang, 2 Jahrzehnte lang. Ja, und wenn wir so über die Verantwortung in der Industrie sprechen, was bedeutet dann Verantwortung für dich ganz persönlich? Wo bist du dabei schon an deine eigenen, ich sag mal, Wertegrenzen gestoßen?
Oh, ganz oft. Also abgesehen davon, dass Grenzen sich ja auch Teile verschieben. Also wer behauptet, dass er einmal fertige Wertekanon hat und dann hat sich das, also Freiheit und Wahrheit und Gleichheit und alles so Sachen, wie halt so rausgeknallt werden, davon halte ich nicht viel. Nicht, weil ich jetzt unehrlich bin und ungleich sein will, sondern weil ich einfach glaube, dass die Welt unglaublich divers ist. Wahnsinnig divers. Und wir jetzt echt aufpassen müssen, dass wir es noch vereinfacht, also wir müssen es vereinfachen für die Endkundin. Also wir können jetzt auch nicht alles thematisieren und die kleinsten Sachen, aber wir müssen dahin kommen, auch Themen, die wir nicht letztendlich wissenschaftlich beweisen können. Das ist die Grenze, die bei der Schulernährung, so nenne ich das jetzt mal, inzwischen schon lange erreicht ist. Schon lange erreicht ist. Also wo Homöopathie und Schüsslersalze oder sowas, ja, schon seit Jahrzehnten strugglen, ja. Da sind wir jetzt im Hundebereich angekommen, bin ich mir ganz sicher, und werden einfach und schlicht, nicht weil ich mich mit den genannten vergleichen will oder auf eine Stufe stellen will oder so, sondern weil ich sagen will, am Ende, was wirkt, hilft. Ja, also das ist die letzte Prüfregel. Und diese Prüfregel, die müssen wir überwinden, die müssen wir schaffen. Das heißt, wir müssen ein bestes Produkt haben, was hoffentlich auch aus sich heraus, ohne dass ich im Endeffekt wirklich viel dazu sagen müsste, den Hund überzeugt und dann auch die Frauchen und Herrchen.
Das hat ja was mit Glauben zu tun. Das? Der Kunde muss dir ja letztendlich glauben. Wie gehst du dabei mit dem Wissen um, dass deine Kunden dir eigentlich aus tiefstem Vertrauen heraus ja eigentlich glauben müssen, weil sie eigentlich gar keine Möglichkeit haben, das alles zu prüfen, was du jetzt erzählst oder was letztendlich du produzierst. Ja, für die außenstehenden Kunden ist es ja etwas, ist es wieder ein neues Futter. Warum ist das jetzt so anders?
Also es gibt die letzten 10 Jahre jede Menge Startups, die alle möglichen Versprechungen an den Tag legen. Die meisten sind nicht nachweisbar. Und es gibt inzwischen auch einen gesetzlichen Kontext, Green Claim Directive und die, im Endeffekt gab es das schon immer, ja. Es wird jetzt nur noch ein bisschen schöner genannt und so, in dessen Verlauf eigentlich klar wird, dass man Aussagen viel stärker noch unter Beweisbarkeit Gesichtspunkten herleiten muss. Ich habe jetzt zum Beispiel, das ist überhaupt nicht neu, das habe ich schon vor 15 Jahren gewusst und kommt jetzt aber wieder hoch, grünlippige Neuseeland-Mischel. Wird immer behauptet, das würde bei Gelenksproblemen helfen und wird auch dafür gut verkauft. Es gibt keine einzigen wissenschaftlichen Beweis dafür. Warum sage ich das? Nicht, weil ich jetzt gegen die Grünlippenmuschel bin, vielleicht hilft, ja genau, jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Wenn sie hilft, ist ja super, dann soll jemand füttern, ja, überhaupt kein Thema. Bloß ich darf es eben als Hersteller nicht behaupten und deswegen werden wir auf jeden Fall sehr genau abwägen müssen, ob jetzt eben zum Beispiel Fair Fresh, der Name ist Programm, was verstehen wir unter fairen Rohwaren? Da wird es bestimmt auch noch manche Erklärungen geben müssen, auch für Produkte, die noch gar nicht da sind. Und fresh, wie fresh ist es jetzt? Also wo ist jetzt diese versprochene niedrigere Prozessierung wirklich ein Vorteil für die Endkundin, für den Hund? Ja? Und das müssen wir jetzt auf die Reihe bekommen, eben durch mundgerechte Happen.
Stell dir mal vor, es gäbe keine Marktmechanismen, ja, also keine Handelslisten, so keine Marketingabteilung, keine Konkurrenz und nur dein Wissen, deine Werte, das, was du gerade gesagt hast, dein Herz für Tiere und dass du es auch green machen möchtest, ja. Was würdest du dann produzieren? Wie sähe dann dein perfektes Produkt aus? Wäre das das, was du jetzt mit Fair Fresh machst oder wäre es vielleicht noch etwas anderes?
In der perfekten Welt.
Ja. The perfect world.
Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt zu naiv ist, Aber es ist zumindest, also ich habe jetzt gestern, vorgestern kleines Video von einem regionalen Metzger, der ganz stolz ist, war sogar in deiner Ecke, glaube ich, irgendwo, regionaler Metzgerkette, die so 3-4 Dinger, die selbst noch schlachten und wo wirklich auch so und so viel Schweine durchgehen und die wissen noch ganz genau, woher es kommt und so. Und die haben verteidigt, warum sie nicht Bio verkaufen. Und das fand ich schon interessant, ja. Also denen ist Regionalität wichtiger und die Kundendieferantenbeziehung, als dass irgendwie Hauptsache Bio, egal woher es kommt. Und ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage. Ich wäre ein ganz pragmatischer Mensch, der die nicht irgendwelche Überbauten oder Theorien verfolgen würde, sondern sagen würde, es gibt einfach und schlicht Bauern und Landwirte, die haben die Tiere, die werden regional geschlachtet und dort gibt es das, was es eigentlich geben soll, nämlich die Nebenstromprodukte, die auch wirklich regional dann den Hundehalterinnen zur Verfügung gestellt werden, wo der Metzger auch noch ein Einkommen generiert, was dann aber auch vernünftig in der Ernährung Konzept zusammengesetzt wird und natürlich kann man sich auch noch Sachen woanders her bestellen und kaufen und ehrlicherweise, das würde ich in einer ganz perfekten Welt gerne digitalisieren. Also dass man wirklich sagt, okay, der Bestellvorgang ist ganz einfach, der Metzger gibt die zu metzgenden Tiere ein und die zur Verfügung stehenden Innereien werden sofort hochgeladen und die Endkundinnen können die bestellen und am Samstag abholen in der Tüte und die Bezahlung läuft digital. Das wäre so eigentlich in einer idealen Welt mein idealer Hundeernährungsvorschlag.
Wir sind ja bei Wahrheit oder Pflicht. Wenn du heute auf deinen Weg zurück guckst, was du bis jetzt gemacht hast, ja, mit den neuen Produkten. Gab es einen Moment, an dem du dich dann entscheiden musstest zwischen ich sage, was ich glaube oder ich sage, was ich besser verkauft oder was ich verkaufen muss, weil es der Gesetzgeber vorgibt?
Also die Momente gibt es dauernd. Und ich habe gestern Abend auch wieder so ein Gespräch gehabt von jemandem, mit dem ich angefangen habe mit für mich wichtiger Wahrheit und am Ende nur dort gelandet bin, was sich verkaufen lässt. Und ehrlicherweise ist genau dieses Spannungsfeld, das werde ich nie auflösen können, nie. Ich bin, du kennst mich durch und durch, ein Mensch mit Idealen. Und diese Ideale, die verfolge ich, weiß aber permanent wieder, ich muss, wenn ich verkaufen, wenn ich Geld verdienen will, wenn ich meine Familie ernähren will, muss ich marktfähige Angebote haben. Und deswegen ist das ein Spannungsfeld, was ich nie verlassen werde. Und deswegen wird es auch Wahrheit oder Pflicht jeden Tag und manchmal mehrfach am Tag immer wieder geben müssen. Leider Gottes.
Was hast du für dich bis jetzt daraus gelernt? Etwas anders zu machen oder etwas anders machen zu wollen oder würdest du noch gerne etwas anders machen wollen?
Das kommt so ein bisschen auf die intrinsische wahre Motivation zurück. Also meine Frau fragt mich das manchmal, warum machst du das alles, ja? Warum?
Ja, das ist wirklich intrinsisch.
Das ist ja wirklich so, nee, also keiner weiß, also beziehungsweise sie weiß es eigentlich auch nicht, weil ich mache ja wahnsinnig viel auch. Kennst mich ja, ich bin ja unterwegs, sehr viel in der Produktion und bei Kunden und so. Und warum mache ich das alles? Warum mute ich mir das zu? Warum traue ich es mich auch? Ja, und ich sage, because I can. Ich glaube, dass es nur ganz wenige Menschen gibt, die wirklich Transformation erfolgreich bis zu Ende denken und tun. Das ist jetzt nicht, weil ich was Besseres bin oder was, sondern weil ich glaube, dass ich Themen beherrsche und Brücken bauen kann zwischen Technik und Wirtschaftlichkeit, zwischen Marke und Möglichkeiten der Rohstoffen, dass ich dort Brücken schlagen kann, die einzigartig sind. Und ich glaube, dass ich das tun muss, solange ich kann, weil ich die Gabe dazu habe oder die Möglichkeiten. Wenn mir dies entzogen wird, wie auch immer, dann muss ich anders agieren. Aber solange ich das kann, werde ich dies immer weiter treiben und auch Mitstreiter im Herrn wie dich oder auch andere hoffentlich finden und onboarden und dass wir dann wirklich zusammen die Welt ein Stückchen besser machen, weil das ist am Ende mein Ziel. Ja, ganz klares Ziel ist, die Welt besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe, was inzwischen schon sehr, 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 sehr schwer geworden ist.
Was ist deine Superkraft?
Oh, eindeutig der Glaube, dass ich alles aus Gnade an Gaben bekommen habe und solange ich den richtigen Weg beschreite, wird mir alle Kraft zuteil, die ich brauche dafür. Also es ist für mich vollkommen unspektakulär. Dazu muss ich noch ab und zu mal auf meinen Körper und die Signale, die mein Körper sendet, achten. Das wäre nicht schlecht. Also, okay. Ansonsten ist es einfach ich will auch gar nicht sagen, dass also manche Leute sagen ja so, ja, ich mache das, weil ich Recht habe oder Recht behalten will oder so. Darum geht es mir gar nicht. Es geht nicht um Recht haben oder Recht behalten. Es geht darum, die Neugierde, vielleicht ist das die menschlichste aller Kräfte, die ich habe, die Neugierde, die permanente Neugierde. Was hat der Tag, was hat die Welt, was haben meine Menschen mir zu bieten? Was kann ich denen bieten? Wo kann ich zusammen mit anderen Berge erklimmen oder neue Wege gehen? Also diese permanente Neugierde auf Neues. Und daraus ergibt sich automatisch natürlich auch ein Stück weit der Demut. Ja, weil du lernst natürlich bei allen Neugierde auch permanent wieder deine Grenzen kennen und das zu ertragen, da hilft die Demut. Also es ist der Glaube, die Neugierde und die Demut.
Wahrheit oder Pflicht? Manchmal sind es ja keine Regeln, die entscheiden, sondern Menschen, die den Mut haben, sich immer wieder selbst diese Frage zu stellen, die du dir jetzt ja auch, die du beantworten konntest, meine Fragen. Ja, ich danke dir ganz viel für deine Offenheit und ich hoffe, dass die Menschen, die heute zuhören, ein Stück näher gekommen sind an das, was wirklich hinter den Marken steht, auch hinter der Marke Fair Fresh, ja, die wir in den Hand halten, wenn wir einkaufen. Nicht nur Futter, sondern Geschichten und Menschen, nicht riesengroße Konzerne, sondern wirklich einzelne Menschen, die sich einen riesengroßen Kopf machen über das, was sie ihrer Umwelt antun im Positiven. Herzlichen Dank, Klaus.
Gern geschehen, immer wieder eine Freude mit dir.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu buchen und von uns zu schwärmen. Bis zum nächsten Mal bei den Greenologen.